Hallihallo!
Herzlich willkommen! Es ist wieder soweit für eine Runde Trash Tea.
We spill Gossip. Wird einige Gossip mitgebracht, würde ich mal sagen.
Yes!
Wir haben den lieben Gassin. Wir haben den lieben Yasin wieder im Podcast in unserer Runde gehabt und über The 50 tratscht.
Yes! Und über alles andere auch. Also wenn ihr was hören wollt, bleibt dran.
Fancy some tea? We still gossip on Trash Tea Podcast.
Vorher wollen wir aber gleich noch schnell, einfach weil wir einen Proud Mom Moment hatten, einfach über die 50 Schuss reden.
Ja! Weil
Rafa hat gewonnen und hat den Sieg in die Schweiz geholt. Also,
yay!
Ich habe gejubelt im Bett. Also, ja,
ich
im Bett
auch. So.
Ich habe einfach gejubelt.
Ich habe auch gejubelt und ich habe direkt, Rafa, yay, du hast gewonnen und hast in die Schweiz gebracht. Und die so, thank you.
Nein, wirklich so schön. Ich finde auch, die absolut richtige Person hat gewonnen. Rafa hat die ganze Staffel durchgekämpft, hat alles gegeben, hat die Allianzen verstanden und richtig gespielt, das ganze Game. Und ja, ich bin mega, mega happy mit dem Outcome von dieser Staffel.
Ich auch. Bei der Stift-Challenge. Alter, ich bin fast durchgedreht. Ich so, Rafa, Baby, hau den Stift rein. Oh, es war wirklich, es war zum Nägelkauen. Also ich fand es jetzt so schleppend, wie ich die Staffel am Anfang fand. So geil fand ich es nach dem Rauswurf von Paco. Sorry, Paco, no bad. Bye, bye. Ist dann die Staffel endlich losgegangen und sie ist bis zum Ende spannend geblieben. Richtig cool.
Yes, love it. Danke, Amazon. Wir freuen uns aufs nächste Jahr.
Ja.
Wir haben noch ein anderes Finale, wo wir letzte Woche nicht darüber reden konnten. Couple Challenge. Wir waren leider etwas zu früh dran. Am Mittwoch ist erst am Abend online gegangen. Aber nichtsdestotrotz, einfach schnell, ja, Paulina und Tommy haben das Ding gewonnen. Wie hast du dich gefühlt? Ich war ehrlich echt erleichtert gewesen, dass Tommy und Paulina gewonnen haben und nicht die Lara und Roya. Das wäre so absolut unverdient gewesen. Es hat mich wirklich hässlich gemacht. Ich war auch traurig gewesen, was Sandra und Tobi nicht geschafft haben.
Oh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war ein Wellenritt der Emotionen. Ich bin ja eigentlich so ein Dilara-Fan gewesen nach Promi-BB. Ich fand sie so cool, so eine lustige, so eine offene, ein bisschen eine Assi-Schnurre, aber trotzdem mit Herz. Boah, mir hat's Herz gefehlt. Dilara, wo ist dein Herz gewesen? Auf die ganze Geschichte mit Soraya am Ende. Ich bin auch kein Soraya-Fan, aber irgendwie die Sympathie. Roya, Entschuldigung. Ich bin kein Roya-Fan. Soraya, Roya. Ups. Ich bin kein Riesenfan von ihr, aber ich finde einfach, das war menschlich keine Glanzleistung. Jeder, der das Herz auf dem richtigen Fleck hat, hat Mitleid, hat irgendwie so ein unwohles Gefühl. Und wenn du da hingehst, um deine Freundin zu unterstützen, dann unterstütze sie doch bitte.
Ja, das hat gefällt. Unterstützung war nicht da gewesen. Es war sehr, sehr assi gewesen. Deswegen danke Tommy und Paulina, dass ihr so Gas gegeben habt. Danke, danke, danke.
Habt ihr gut gemacht.
Der andere Gewinner ist auf Nizza. Nizza habe ich auch gerne. Also alles gut, Schweiz und Nizza.
Ist auch super.
Also Frankreich nehmen wir. Perfekt.
Perfekt.
Gut, ich glaube, wir wollen gar nicht weiter reden, weil der Yasin hat ganz viel zu erzählen gehabt. Und heute soll es um ihn gehen. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Spass mit der Folge. Lasst einen Kommentar da, ein Like da, schreibt, wer dabei haben will im nächsten Podcast, über was wir reden sollen. Wir können wieder mal ein bisschen Jung, Wild und Sexy unter die Lupe nehmen. Und
yes.
Schönes Wochenende, schönen Abend, guten Morgen.
Losgelegt!
Nee, ich packe jetzt alles leer aus. Ihr sagt
einfach,
dann geht's los.
Okay.
Hi, go! Hi, Yasin!
Wie geht's dir? Hast du dich erholt von der Ausstrahlung?
Mir geht's gut. Die Ausstrahlung ist gar nicht so lange her. Heute ist ja Dienstag. Gestern war der letzte Tag. Gestern war Finale, ne? Wilde Ausstrahlung, auf alle Fälle. Bisschen anders als Staffel 1. Ganz anders. Aber mir geht's gut. Alles easy.
Du hast das Spiel richtig gespielt, Schätzelein.
Habe ich es richtig gespielt?
Also, du hast das Spiel gespielt. Du hast es gespielt. Nicht nur taktiert und irgendwelche Sachen gemacht, sondern du hast gezockt, du hast ein Spiel gespielt. So hatte ich so ein Gefühl.
Absolut. Also nach der ersten Staffel war man halt natürlich auch so ein bisschen bewusst, wie das Game funktioniert. Ich weiß nicht, ob es in Staffel 2 zu krass ernst genommen wurde. Also ich habe gestern mit meiner Mutter die finalen Folgen geguckt. Meine Mutter war so, ey, was soll eigentlich immer dieses Frauen gegen Männer Ding? Warum? Warum? Und ich würde behaupten, das kam mehr von den Frauen als von den Männern. Dieses Jahr war es nochmal viel extremer, weil alle darauf aus waren, so, ja, Yassima im Finale, Paco hat es gewonnen, Mann hat es gewonnen, es muss dieses Jahr eine Frau gewinnen, auf Biegen und Brechen. Davon wurde alles getan.
Ja, ich glaube, man sieht halt auch, dass die Männer viel, also nicht generell, aber viele Männer echt viel stärker sind in den Spielen als die Frauen.
Ach, Quatsch. Finde ich nicht. Das waren alles Spiele. Schau mal, fangen wir bei diesem Balance-Spiel an, mit diesem Ding. Frau, Mann, gleiche Chancen, würde ich sagen. Was gab es noch für Spiele?
Ping-Pong.
Ping-Pong, Frau, Mann, würde ich auch sagen, immer noch gleich oder nicht?
Same, absolut. Same. Absolut. Ich finde, alle Spiele sind machbar. Ich glaube, es ist nicht in den Spielen.
Dann das mit diesem, wo du dieses Ding zwischen den Beinen hattest, zum Rüberbalancieren mit dem Tennisball drauf. Finde ich auch, Frau Mann, also ich fand, da waren keine Spiele dabei. Okay, vielleicht das allererste Spiel, da wo du mit dem Tennisball diesen riesen Gummiball abwerfen musstest, da hat das mal ein bisschen mehr, vielleicht koordinativ oder mit der Kraft.
Wenn du ich glaube gar nicht, dass es unfair war für Mann oder Frau, aber die Männer waren einfach stärker im Spiel, so meine ich.
Aber nur am Anfang.
Ja. Ja, aber am Anfang bilden sich ja die Meinungen.
Ich fand es ausgeglichen. Ich fand es total ausgeglichen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du als Mann eine krassere Chance hattest in den Games als eine Frau. Überhaupt nicht.
Ich glaube, die Allianzen haben das geschürt, dass das so gekommen ist. Gar nicht die, weißt du, dieses Reden, dieses, mich hat so genervt. Ich habe dann nur gesehen, dass der Paco immer so die Macht an sich reißt und alle koordinieren wollte. Und ich wollte am liebsten sagen, halt die Fresse, lass die anderen entscheiden, wie sie wollen, Mann. Ja. Dafür ist das Spiel so geil. Und mich hat es so abgelöscht, bis er draußen war. Und als er draußen war, fing endlich The 50 für mich wieder an. Ich fand die ersten zwei Folgen geil, weil da so viel passiert ist und so. Aber dann fand ich so lame und ich bin so oft eingenickt und habe gedacht, Mann, ich will nicht schon wieder sehen, wie er alle koordiniert und weiß, wie was wo gemacht wird. Also das fand ich ein bisschen schade. Das hat mich echt abgelöscht als Zuschauer, muss ich zugeben. Als er raus war, ging es dann los. Das fand ich geil.
Haben viele gesagt, aber sei mal dahingestellt, was ich mit Paco habe. Aber er hat halt letztes Jahr gewonnen und wir haben letztes Jahr diese Strategie gefahren und wir waren erfolgreich damit, ne?
Absolut.
Wir sind alle aus unserer, sag ich mal, Allianz. Ich kann das Wort schon gar nicht mehr hören. Aber letztes Jahr hat es so funktioniert. Und deswegen so, never change a running system. Ich kann es ihm nicht verübeln.
Ich kann es ihm auch nicht verübeln, weil die Chancen waren da, dass er es hätte geschafft. Und ich glaube, dann haben die Frauen gemerkt, so, warte mal, was macht der da? Meint er, wir sind so dumm wie letztes Jahr? Nur weil wir hier einen auf Friede, Freude, Eierkuchen machen, heißt das nicht, dass wir das jetzt durchgehen lassen. Ich fand es irgendwie... Ja, es war nicht war nicht wegzudrehen, dass das Männer gegen Frauen wird.
Ja, keine Ahnung.
War dann unnötig.
Also ich hab gestern die Folgen gesehen, da war nur ein so Moment, wo ich mir dachte, ey, irgendwie, also ich weiß nicht, zum Beispiel Rafa, wenn ich mit ihr immer so im 1:1 war, war ich immer eigentlich meines Erachtens gut mit ihr. Also ich hätte niemals gedacht, dass sie, also die ist ja schon in der O-Töne und so immer sehr viel über mich abgekackt. Wo ich mir dachte, ich habe dir eigentlich nie was getan in meinem Leben, wir sind eigentlich cool. Genauso wie mit Cecilia auch immer cool, aber gestern habe ich die Folgen gesehen und da war dann eine Wahl, ich glaube die vorletzte, bevor ich geflogen bin, da durfte man zwei zurückholen und da haben bei der Wahl dann, haben sich so 5 Mädels zusammengestellt und sich so bequatscht und ich stand so alleine da und ich war so, ey, was macht ihr? Nehmt ihr einen Mann, eine Frau oder was macht ihr? Und ich habe ganz normal gefragt, null manipulativ. Also man kann sich es wirklich anschauen. Ich so, ey, was macht ihr? Ein Mann, eine Frau oder was macht ihr? Und dann so, ey, mach, wie du willst. Und alle drehen sich so mit den Rücken zu. Und ich war so, da wusste ich, okay, die haben halt gar keinen Bock auf mich. Und dann sagt Cecilia so im O-Ton, ja, da hat es Jasmin wieder probiert mit der manipulativen Art, aber nichts hat geklappt. Und ich war so, hä?
Das habe ich auch nicht gecheckt.
Da war ich so, was für manipulative Art. Ich habe einfach ganz normal in die Runde gefragt, hey, nehmt ihr einen Mann, eine Frau oder wie macht ihr es? Punkt. Mehr war nicht mehr, nicht weniger. Und dann sie, ja, die Manipulation. Da dachte ich mir, da ist mir wieder aufgefallen, in so Formaten immer ins Gesicht, ist immer alles cool und alle sind immer lieb. Und wenn du dann mal die O-Töne siehst oder sonstiges, im Nachgang dachte ich mir so, hä? Was war denn das jetzt? Also gestern ein paar Mal habe ich so geschaut und dachte mir so, hä? Bin ich doof? Aber
das ist so.
That's part of the game einfach, denke ich mal. Was ich aber nach dieser Zeit jetzt glaube, ist, dass dieses Allianzengetue und mach hin und her, das langweilt den Zuschauer, glaube ich. Ich glaube, spätestens jetzt nach der Staffel sagen die Leute, ey, auf die Scheiße haben wir keinen Bock mehr. Es ist, also ganz am Anfang, als Sommerhaus oder sei es dahingestellt oder 50, da war das dann immer sehr spannend, wer macht sich mit wem zusammen und wer versucht da so eine Allianz zu schmieden. Wenn jetzt das Wort Allianz schon ausgesprochen wird und alles, kommt als Zuschauer oder auch mir als Teilnehmer schon das Kotzen, ey, ich bin gespannt, in was für eine Richtung sich das alles entwickelt.
Also, wie wolltest du gewinnen?
Ey, ich hatte gar keine Riesentaktik. Also mir war klar, wenn ich ein Spiel verliere, fliege ich raus. Mir war das ganz klar, ich wusste, ich habe meine Jungs, aber die Mehrzahl, die da drin ist, die werden sich denken, ey, der Typ war letztes Jahr schon dabei, der Typ war bis im Finale dabei, wer würde mich denn freiwillig nochmal zurückwählen? Dann wäre die ja dumm. Also mir war klar, ich muss jedes Spiel gewinnen, sonst werde ich rausfliegen. Und genau so war es ja. Ich habe 8 Spiele gewonnen, bin durchgekommen, einmal eins verloren, sofort raus, mit 0 Stimmen. Aber
war es denn auch deine Taktik mit den Frauen, dass du immer so ein Fels hast, eine Frau, die dich ein bisschen mehr gut findet als alle anderen, dass du da so ein Rettungsfelsen hast?
Das hat überhaupt nichts mit Taktik zu tun. Die Rafa meinte ja auch, ey, was ist das denn immer mit, was soll das immer und warum machst du das und bla bla bla. Ey, für mich war das immer einfach witzig. Also ich fand das immer cool, wenn ich jemand im Format bin. Ich fliege in ein Format, ich fliege in ein traumhaftes Schloss nach Portugal, ich bin Single, die Sonne scheint, wir kriegen Geld dafür, werden bezahlt und wenn da jemand dabei ist, mit dem ich krass gut verstehe, why not? Nur weil es jetzt heißt, es ist keine Dating-Show, ich kann ja trotzdem mein Ding machen und nirgendwo im Regelbuch steht drin, ey, bundle mit niemand an und es hat auch überhaupt nichts mit, dass ich eine Stimme mehr habe oder so zu tun, also überhaupt nicht und wer mich kennt, weiß es auch, es ist halt einfach meine Art. Und im Nachgang, als ich mir das angeguckt habe, war ich auch so, wen habe ich denn damit wehgetan? Also wen tue ich damit weh, wenn ich in einem Format bin und mit, keine Ahnung, mit irgendjemand anbandle? Also ich störe ja damit keinen, ich nerv niemand damit, aber dass sich alle so krass darüber aufregen und was ich am krassesten fand, ist, wo ich mir dachte, die Rafa hat da irgendwie da über mich hergezogen, mit Dilara und sowas. Und dann bin ich in dem Moment ja vorbeigekommen. Da meinte ich so, ey, was redet ihr? Ja, wir ziehen über dich her. Sag ich dir, warum? Ja, da hat sie dann einen krassen Satz gesagt, wo ich mir dachte so, what? Sie so, ja, warum bist du so? Sag ich, was meinst du? Ja, warum bist du so? Warum musst du immer so sein? Und dann dachte ich mir, warum muss ich mich erklären dafür, wie ich bin? Ich frage ja auch nicht Menschen so, warum bist du so? Weißt du, was ich meine? Dann dachte ich mir so, ey, wenn ich das jetzt andersrum gefragt hätte, warum bist du so, wie du bist, dann wäre ich wahrscheinlich wieder der Arsch gewesen. Aber bei mir ist es dann wieder so vollkommen okay zu fragen, warum bist du so? Und da dachte ich mir so, warum muss ich, also ich habe es meiner Mutter angeschaut und die meinte dann auch so, warum musst du dich eigentlich für dein Sein erklären? So, ich tue ja niemandem was, ich gehe niemandem auf den Sack. Das ist dann immer, das ist in dem Moment alles gar nicht so gekommen, aber wenn man sich so im Nachgang anschaut, denke ich mir so, ey, was haben die alle so ein Test draus gemacht? Also wenn in der Show jemand ist, keine Ahnung, ob der Flocke mit Zoe oder was macht oder so, das kann mir doch scheißegal sein. Also er nervt mich damit, sie nervt mich damit, was juckt mich das?
Geht es nicht um Sendezeit?
Mit Frauen, was haben für Sendezeit?
Ich weiß es nicht, nee, aber ich meine, geht es den Leuten vielleicht nicht um Sendezeit, weil die Sendezeit wird ja anderen weggenommen. Also ich muss jetzt sagen, mir war es nicht zu Ende erzählt genug, ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, du hattest Regen, einen Abend hattest du Regenverkehr in deinem Bett. Es wird nicht erklärt, warum. Wir wollen wissen, was war da los? Wer war wo? Warum waren die da? Was ist passiert? Weißt du, es sind so viele Geschichten angeschnitten worden. Ich fand das auch mit dem Flocke mega spannend eigentlich. Dadurch, dass es aber nur angeschnitten war, nicht zu Ende erzählt war, habe ich gedacht, Prime, du machst mich wahnsinnig, weil ich bin neugierig. Ich will die Geschichten dann zu Ende erzählt bekommen. Und das ist Sendezeit, die geht von anderen Leuten, deren Sendezeit weg. Und vielleicht ist das das, was gestört hat.
Ja, dann keine Ahnung was. Weiß ich nicht, dann geht halt nicht im Format, wo ich bin. Ich weiß nicht. Also ich schwöre es euch, ich mache es nicht für Sendezeit. Ich mache es einfach, ich glaube, jetzt kennt man mich aus dem TV. 5 Jahre mache ich das jetzt. Seit 5 Jahren kennt man mich. Und ich habe mich also ich bin halt einfach ich. Was soll ich machen? So ist Justin, so bin ich halt. Und mich einfach verstellen oder sowas. Also sagen wir es mal so, Thema Frauen, jetzigen State of Mind, wird jetzt nicht mehr so abgehen. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt einfach so mein Ding. Und wenn es nicht passt, dann passt er nicht, ne, für die anderen. Nicht mein Problem.
Können wir noch mal auf den regen Verkehr in deinem Bett zurückkommen?
Gib uns mal eine Aufklärung. Also, was Melody, war los?
Christine, Georgina, Laura M. What the fuck? Es wurde nur gezeigt, wie es da rein und raus ging ins Bett, aber es wurde nie ein Satz dazu gesagt.
Nee, ja, nie. Ja.
Doch. Die haben doch alle Statements dann direkt abgegeben. Habt ihr das nicht gesehen?
Was gab es denn? Also was Erklärendes?
Melody hat dann so ein ganz krasses Statement abgegeben, hat gesagt, ja, alle denken, ich habe mit Justin da was gehabt und so. Das war überhaupt nicht. Das war, weil er mich zu sich gerufen hat und ich mit ihm da geredet habe. Wer war nicht? Und das gleiche sagt die Christina ja auch.
Ich habe die Statements nicht gesehen.
Ja, die haben bei Insta so Statements gepostet.
Und was ist dein Statement? Was lief?
Wenn es so war, also ich hatte auf jeden Fall keinen Sex mit denen oder sonstiges. Ich finde es aber so witzig, dass dann alle immer sofort Statements machen und tun und so, aber ich bin mit niemand da im Team geworden. Daimler, lass mal diese Frauengeschichten.
Und Georgina?
Mit wem? Nee, da gab es auch nicht. Da war auch nicht mehr als Küssen. Also ich habe mit keiner Frau da drin mehr als Küssen gehabt.
Aber du bist sie ja dann in Dubai besuchen gegangen, richtig?
Also viele Kumpels von mir wohnen auch in Dubai. Und also ich war ja dann noch 3 Tage, wir sind raus aus The 50 und der Flughafen in Lissabon hat gestreikt. Was für ein Zufall. Also hat er tatsächlich. Das heißt, wir mussten noch 2, 3 Tage in Lissabon bleiben. Laura, Mello, Micha, Ernesto, ich, Dennis, Lodri, 2 witzige, super Tage gehabt. Und dann habe ich aber in diesen 2 Tagen natürlich, ich habe mal in dem Deep und Deutlich Interview habe ich davon erzählt, von der Zeit. Das war eine sehr krasse Abschlusszeit bei mir. Also hardcore. Da habe ich 3 Tage durchgefeiert in Lissabon. Vollkommen drüber gewesen und war so, boah, also ich bin da aus 12 Tage Show gekommen, 3 Tage Lissabon durchgefeiert. Und dann war ich so, ey, fuck, jetzt nach Hause. Gar keinen Bock, einfach weitermachen schnell. Und habe mir einfach einen Flug gebucht nach Ibiza rüber, alleine. Bin alleine rüber nach Ibiza, weil da Kumpels von mir waren. Habe da nochmal 4 Tage durchgefeiert. Und dann war ich wirklich am Get-No, wo nichts mehr ging. Wirklich drüber, einfach auch nicht cool. Und dann haben Jungs von mir auch geschrieben, ey, komm mal nach Dubai und sowas. Und dann dachte ich mir, ey, Dubai ist ja lustig. Und Georgina, habe ich Georgina geschrieben, ey, bist free, ich will nach Dubai rüberfliegen und so. Dann bin ich von Lissabon, Ibiza, dann von Ibiza nach Dubai geflogen. Und da haben wir uns auch gesehen und so, aber da lief auch nicht mehr. Also, krass gefeiert und so. Und ich war viel auch mit meinen Jungs unterwegs. Wie lange war ich? 1 Woche, glaube ich. Und dann auch.
Aber du hast doch bei ihr gewohnt, oder?
Nee, nicht gewohnt. Also ich habe schon auch bei ihr gepennt, gewohnt.
Geschlafen.
Ich war 2 Tage dort, dann war ich 2 Tage da, dann war ich 1 Tag da. Ich war sehr, in Dubai war eine sehr, sehr krasse, sehr, 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 sehr wilde Zeit, sehr kostenintensive Zeit. Ja.
Das habe ich in ihrem Podcast gehört. Also für ein Abendessen von 3000 hast du nicht mal mit der Wimper gezuckt.
Ja, ach so, hat sie das erzählt?
Ja, sie hat über dich gesprochen, über die Zeit damals.
Ja, ich glaube, ich hatte in Dubai in der Woche 10.000 Euro oder so. Ich bin aber auch mit schwersten Depressionen nach Hause geflogen, weil ich mir dachte, boah, 2 Wochen The 50, eine Woche Ibiza, 10 Tage Dubai und alles so auf...
Pleite!
Ja, alles auf Highlife und dicht und da dachte ich, ich bin Multimillionär, dann bin ich zurückgekommen und war erstmal so, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Das war alles ein bisschen zu viel.
Wie erholt man sich nach so einem Format?
Bitte?
Wie erholt man sich nach so einem Format?
Ja, eigentlich müsste es, also das Schlauste wäre gewesen, natürlich, wenn ich nach Lissabon gar nicht mehr gefeiert hätte, sondern du kommst raus aus diesem Format und knüpfst erstmal wieder Kontakt mit deinem normalen Umfeld, weil wenn du in dieser Bubble bist mit diesen Leuten, dann drehst du einfach durch. Du musst dir mal vorstellen, das sind bei den 50 hast du 50 Selbstdarsteller, die alle irgendwie sensationsgeil sind, aufmerksamkeitsgeil und im Mittelpunkt stehen wollen. Also ich nehme mich da nicht aus. Und dann bist du halt nur umgeben von Verrückten und dann wird das auf einmal so das normale Maß. Und eigentlich das Beste, was sich erdet, ist nach dem Format, wenn du nach Hause kommst, Familie, erstmal Handy zur Seite, deine normalen Freunde, Sport machen. Und ich glaube, so kommst du erstmal gut in der Realität an. Was ich immer mal gemacht habe, ist eine TV-Show einfach im echten Leben weitergeführt. Ich habe dann einfach immer so hier gefeiert, da gemacht, da, immer nur auf Vollgas, um ja nicht in der Realität anzukommen. Und wenn, desto länger du das ziehst, desto krasser wird es, wenn du dann da rausgehst und wirklich in der Realität ankommst und dann mal so einen Monat weg warst und dann checkst, ey, ich habe einen Monat meinen Briefkasten nicht aufgemacht, ich habe keine Briefe beantwortet, ich habe mich um nichts gekümmert, Jobs nicht gekümmert, mein Management nicht gehört, nur gefeiert, Geld ausgegeben, jegliche Verantwortung nur weggelassen von einem und dann holt einen halt das doppelt und dreifach so krass ein.
War das auch der Wendepunkt?
Ja. Also nach der 50 war brutal. Also nach der 50, da habe ich wirklich einen Monat quasi meinen Körper nur vergiftet, kein Schlaf, alles nur, das war schlimm. Und dann bin ich hier angekommen und habe ich erstmal so eine Realitätsklatsche bekommen und habe gesagt, okay, Junge, keine Ahnung, was habe ich ausgegeben in diesem Monat? Bestimmt 30.000, 40.000 Euro. Die aber jetzt nicht 30.000, 40.000 Euro für ein Auto, für irgendwas, oder wo du sagst, ey, das kann man mit Steuern regeln, sondern einfach 30.000, 40.000 Euro verfeuert. Weg. Und das ist, ey, das verdienen manche Leute in einem Jahr. Und dann kommst du...
Die Gewinnsumme von der 50.
Ungefähr, ja. Dann denkst du, du kommst zu Hause an, das ganze Geld ist weg. Alle Leute, mit denen du krass am Feiern warst, sind alle weg. Kameras weg. Alles weg. Und dann stehst du da und denkst du so, ey, was bin ich eigentlich für ein Vollidiot? Und das war ein krasser Punkt, weil ich hatte diesen Punkt öfters schon im Leben oder nach so Formaten, aber nachdem war es krass, weil ich es halt so krass raus, also 2 Wochen der 50, Woche Ibiza, Woche Dubai, es sind 4 Wochen, also Hardcore. Und so habe ich es noch nie durchgezogen und dann bin ich hier angekommen und war so, okay, nee, Junge, jetzt musst du aber drastisch was ändern. Ganz, ganz krass. Habe ich mir öfter schon vorgenommen im Leben, aber da war es dann so, okay, jetzt reicht. Da hatte ich, glaube ich, doch dieses Statement bei Love abgegeben, wo ich auch gesagt habe, Leute, ich bin durch.
Da hatten wir uns ja kurz gesehen dazwischen. Da hatten wir ja unseren ersten Poddy. Da ging es ja noch um Love Island.
Ja.
Und dann hast du dich zur Kirche bekannt. Und da muss ich jetzt noch mal sagen, du wirst getauft am Wochenende. Kann das sein?
Ich werde Ostersonntag getauft.
An einem heiligen Ostersonntag getauft zu werden, ist ja schon was Besonderes.
Ist krass, ja. Also hätte mir jemand gesagt, dass ich getauft werde oder dass ich zum Glauben finde oder abends Bibel lese, bevor ich schlafe, hätte ich gesagt, ja, komm, laber keinen Scheiß. Also absolut krass.
Wie kam es dazu?
Ja, heftige Story. Richtig, 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 richtig krass. Wir wissen ja alle, was da im Dezember für Gerüchte rumgegangen sind und so. Und da habe ich ja, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden alle Jobs, die ich irgendwie habe, verloren. Alles. Also es ging Schlag auf Schlag. Das hat er irgendwie Runde gemacht. Dann 48 Stunden später hier die erste Kooperation, die zweite, dritte, vierte. TV-Shows, alles. Wir müssen aufhören. Das heißt, sprich, im letzten Jahr hatte ich ein sehr, sehr gutes Jahr. Wirklich, ich glaube, es war so gesehen TV-technisch und geldtechnisch mein bestes Jahr. Und innerhalb von 48 Stunden habe ich einfach alles verloren gehabt. Komplett. Und dann bin ich auch von der Villa ausgezogen und bin hier in meine Wohnung. Und von Villa, Highlife, Kohle, war ich auf einmal in der Wohnung, die leer war, weil ich viel mit rübergenommen habe. Und dann weiß ich noch, das war so ein Abend, da hat es draußen geregnet. Ich stand in meiner 48 Quadratmeter Wohnung, habe innerhalb von 48 Stunden alles verloren gehabt. Dachte auch, okay, davon werde ich mich nicht mehr erholen. Also das ist das Schlimmste. Also ich war so, Hand aufs Herz, ich war so, okay, ich habe keinen Bock mehr zu leben. Ich war so, nee, also was soll mir noch passieren? Ich war so, das packe ich nicht. Und dann war ich da echt schon so weit zu fast mit Tabletten und so, wo ich gesagt habe, nee, ich bin raus. Ich pack's nicht mehr. Ohne Witz. Also ich habe gesagt, alles verloren, wie soll ich mich davon wiederholen, regenerieren, alles Mögliche, von 0 auf 100, alles weg. Und ich war so, kein Bock mehr. Dann habe ich wirklich gesagt, dann war ich kurz davor, wirklich zu sagen, okay, scheiß drauf. Und dann hat er irgendwas in mir gesagt, nee, okay, so kann es jetzt nicht gehen. Also so kann es jetzt nicht einen Abgang machen. War so, nee, boah. Also ich hatte wirklich Alkoholtabletten in der Hand, war so schon, okay. Also nee, fuck. Und habe dann wirklich, also ich habe unter Tränen geheult, wirklich, alleine zu Hause, hier am Boden, keine Couch, nichts da, geheult, hat gesagt, ey, Gott, Jesus, Allah, wer auch immer da oben ist, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Wenn es dich wirklich gibt, dann mach du jetzt. Weil das ist, also ich war wirklich am tiefsten Punkt meines Lebens angelangt, glaube ich. Ich habe gesagt, Mach du jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Wenn es dich gibt, dann zeig das. Mach. Weil jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Und witzigerweise, einen Tag später, ruft mich ein Kumpel an, mit dem ich damals vor 7 Jahren so einen Südamerika-Trip hatte. So ein Ayahuasca-Ding mit denen gemacht habe und so. Ich war schon immer so Selbstfindung und irgendwas Höheres muss es geben. Mit dem, der hat mich nach 7 Jahren angerufen, wir haben nichts voneinander gehört. Der ruft mich einen Tag, nachdem ich das gesagt habe, an. Da können wir uns treffen. Warum? Ich möchte mit dir über Gott sprechen. Was? Philipp heißt er. Philipp ist der Heilpraktiker, bei dem ist der Tim auch und so, habe ich gesagt. Ich war ja so, egal was jetzt im Leben kommt, ich nehme es jetzt einfach an. Also irgendwas muss mir helfen. Komm, lass treffen. Dann haben wir ihn getroffen. Und dann sagt er mir so, ey, ich wollte um Vergebung beten bei dir. Bitten. Ich war, warum? Ja, dass ich dich damals mitgenommen habe auf diesen Ayahuasca-Trip und so. Sehr Okkultismus und mäßig und bla bla bla. Und dann war ich so, hey, ja, alles cool, Mann. Also easy going. Und dann sagt er zu mir so, ja, ich habe Jesus kennengelernt und er will dich auch kennen. Du musst zu Gott finden. Und ich war so, ich habe ihm aber nichts gesagt von der Nacht vorher, dass ich irgendwas gesagt habe. Dann sag ich so, hä? Sag ich, okay. Dann habe ich mit dem so eine Stunde lang gequatscht, oder 1-2 Stunden. Und dann hat er mir halt einfach so Sachen erklärt und so gottmäßig und sehr viel aus dem Christentum hat gesagt, ey Junge, du bist ein Pack mit dem Teufel einfach irgendwie so eingegangen. Du warst so Sinnbild der Sünde mit dem Saufen, Frauen, Drogen, bla 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 bla. Und das ist halt der Preis, den du jetzt dafür zahlst, dass es so bergab geht. Und dann habe ich so, hä? Irgendwie macht das alles Sinn, was er sagt. Komisch. Und dann hat er gesagt, okay, krass, sehr interessant, aber. Und ich war auf so ein State of Mind, nicht zu sagen, ja, okay, halt's Maul, sondern ich war so, krass, irgendwas hat es in mir bewegt, so. Bin ich bei dem aus der Haustür raus, und das ist jetzt keine, no jokes, ehrlich, nicht gelogen. Ich gehe bei ihm aus der Haustür raus, steige ins Auto, und dann kam mir, ich habe eine Bekannte von mir, Familienbekannte, kenne ich seit 25 Jahren, die ist brutale Christin, also glaubt Vollgas, Jesus, Kirche, sonntags immer alles mögliche. Und immer, wenn wir die gesehen haben, immer zum Oktoberfest mit Family und so, hat die immer gesagt, ah, Yassin, du musst zum Glauben finden, du musst zu Gott finden, du musst zu Jesus finden. Der liebt dich. Und das ist die mangelnde Liebe, die du hast, die wird er dir geben und so. Und ich war immer so, ja, ja, Quatsch nicht. Und nachdem ich dieses Gespräch mit diesem Philipp hatte, steige ich ins Auto, mache eine Voicemail an diese Joanna heißt sie, und dachte mir so, ey, ich muss dir davon erzählen. Weil ich glaube, ich muss jetzt mal in diese Richtung gehen. Irgendwas passiert doch da gerade. Gestern war ich noch in Tränen am Heulen und auf einmal sowas. Ich mache eine Voicemail. Während diese Voicemail läuft und ich drauf spreche, empfange ich von ihr eine Voicemail. Ich habe von der ein halbes Jahr nichts mehr gehört. Während ich die mache, sehe ich, Joanna hat eine Sprachnotiz gesendet. Ich lasse los, denke mir so, hä? Drück bei ihr auf Play. Dann sagt sie so, ja, was denn, bla bla bla, ich war im Gebet und bla bla bla. Und du musst morgen mit in die Kirche kommen. Du musst mal in die Kirche kommen, ich glaube, Gott hat Großes mit dir vor. In dem Moment dachte ich mir so, es ist alles ein schlechter Witz. Es ist alles ein Film. Bilde ich mir das jetzt gerade ein? Ist es, was, das sind doch keine Zufälle mehr. Ich war so, okay, das ist kein Zufall mehr. Sag ich, ey, ich wollte gerade eine Sprachnotiz machen, habe mir die ganze Story erzählt. Am Samstag, dann sag ich, komm morgen mit in die Kirche. Bin mir ganz sicher, es wird sehr gut. Dann dachte ich, okay. Okay. Nachts noch schlafen gegangen, dachte ich mir so, irgendwas ist in der Luft. Das kann doch nicht wahr sein. Dann bin ich sonntags mit in die Kirche gegangen, in so eine Freikirche, Hillsong, und ich war da noch nie was mit zu tun gehabt, noch nie Berührungspunkte gehabt, gar nichts. Dann gehe ich sonntags mit ihr dahin, nüchtern. Seit Wochen keine Substanzen genommen, kein Alkohol getrunken, gar nichts. Geh dahin, fertig eigentlich. Und dann in diesem ganz am Anfang worshipen die das ja, wenn die mal so singen und Gott anbeten und so. Und da haben die Hände oben und manche auf den Knien und so. Und ich schaue mir nicht so um und ich war so, nee, das sind Psychos. Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich brauche. Das ist mir zu krank, weil alle so Jesus und Jesus. Und ich war so, okay, nee, Mann, das war's, glaube ich, mit Jesus. Das ist nicht mein Film so. Aber dachte mir dann aber auch so, okay, wer bin ich, um zu urteilen, ne? Ich dachte so, okay, komm, jetzt give it a chance, so. Und dann war der Prediger, dieser Pastor hat eine Predigt gehalten über Depressionen. Und jeden Satz, den der da gesprochen hat, 45 Minuten lang, dachte ich, krass, die haben sich einfach abgesprochen. Die haben sich abgesprochen, damit er weiß, wie er mich jetzt catcht. Weil er hat halt Sachen gesagt, ey, wie fühlt sich das an, so ein dunkler Schleier übers Leben, manchmal hast du keinen Antrieb, du versinkst in Süchten. Und ich war so, fuck man, der redet einfach von mir. Und ich dachte mir so, fuck, das ist zu krass gerade. Und dachte mir so, die haben sich immer abgesprochen. Schau dir Joanna an, die Familie bekannt von mir, sagst so, ja. Und dachte mir nur so, ja, ihr seid schon Füchse. Hab aber nichts gesagt. Und dann hat dieser Pastor gesagt, wer das fühlt, diese dunkle Schleier oder diese Depression oder irgendwas da in seinem Leben wirkt, der möge die Hand heben, dann beten wir für ihn. Ich war so, nee, ich kann mich doch nicht, da schau so ganz vorsichtig rum und dachte mir, nee, ich kann mich doch jetzt hier nicht zum Affen machen und das Beten anfangen. Das ist also so die Hand heben, ist ja total peinlich. Und war so, nee, hab doch die Arme so verschränkt und war so, nee, mach ich nicht. Und dann habe ich aber die Augen zugemacht und in dem Moment, als ich die Augen zumache und ich sage es euch und ich schwöre es euch, ich bin der Herr meiner Sinne. Ich weiß, wann ich meinen Arm hochmache und wann nicht. Und ich war nüchtern und alles war ganz normal. Ich mache die Augen zu und in dem Moment mache ich einfach meinen Arm hoch. Und in dem Moment, als mein Arm hochgeht, fange ich schon direkt das Weinen an. Aber ich kann nicht erklären, wie. Also nicht, weil ich traurig war, weil irgendwann, also ich habe den Arm hochgenommen und mir kamen die Tränen runter. Dann hat ein Mann hinter mir und einer hinter mir rechts die Hand auf mir abgelegt und das Beten angefangen. Und in dem Moment war ich wie so weggetreten. Also ich war wie weggetreten, aber ich habe unfassbar krass geheult. Und es hat nicht aufgehört. Und ich bin nicht der Typ, der so hardcore heult. Oder der jetzt einfach aus dem Nichts weint und sagt, oh Mann, oder oh, das war jetzt alles so fies und ich muss weinen und bla bla. Aber ich habe so krass geweint, wie noch nie mein Leben zuvor. Ich habe noch nie aus meinem Leben so bitterlich aus der Tiefe geweint wie da. Und das ging so 15 oder 20 Minuten lang. Und ich bin da nicht klargekommen und dann irgendwann haben wir aufgehört und aufgehört zu beten und ich war so, fuck man, da war gerade irgendwas, weil ich habe noch nie in meinem Garten, also ich habe Ecstasy ausprobiert, ich habe Ayahuasca getrunken, ich habe jegliche Scheiße in meinem Leben schon gemacht, aber das, was ich da verspürt habe, kann man mit nichts auf der Welt vergleichen, weil ich kann nicht, es war das krasseste Weinen und das emotionalste Gefühl, was ich je in meinem Leben hatte und da war ich so, boah krass, da ist gerade was passiert. Also ich weiß, dass da was war. Kissen sagen, es ist der Heilige Geist, den du gespürt hast. So. Ich hätte immer gesagt, ja, Heiliger Geist. Und da habe ich mich hingesetzt und war aber so perplex. Und da hat man ganz, in dem Moment habe ich mein ganzes Leben überdacht. Und dann hat sich ein Typ neben mich hingesetzt. Bundeswehrsoldat. Hat sich einmal neben mich gesetzt, schaut mich an, sagt, ey, ich weiß nicht, wer du bist, was du machst oder sonstiges, aber wenn du dir vorstellst, dass du auf hoher See bist und du siehst vor dir einen Sturm und du sitzt in deinem Boot, dann bitte Jesus nicht, den Sturm wegzumachen, sondern lad ihn aufs Boot ein und geh mit ihm durch. Und in dem Moment schaue ich ihn an, boah, wieder geweint und bin einfach nicht klargekommen auf mein Leben. Und das war so der Anfang der ganzen Reise. Aber da bin ich dann raus und war so, okay, krass, da ist was. Und da ist was, was mir was gegeben hat, was ich so bisher in meinem Leben noch nie gespürt habe. Und dann habe ich sehr viel Zeit im Kloster verbracht. Ich habe wirklich viel Zeit im Kloster verbracht. Immer sonntags in der Kirche. Ich habe Bibellesen angefangen. Ich habe mich mit Theologie auseinandergesetzt, mit allen möglichen Sachen. Und ich fühle mich tatsächlich so gut wie noch nie. Ich hatte früher massive Probleme, so Angststörungen, Probleme beim Einschlafen und das und dies und bla 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 und nüchtern die Welt nicht gepackt und so. Jetzt, ich lege mich abends ins Bett. Ich fühle mich geliebt wie noch nie in meinem Leben. Ich brauche keine Frau, die mir den Kopf streichelt. Ich brauche nicht eine Frau, die mir sagt, dass ich geil bin. Ich brauche nicht Sex haben oder sonstiges. Ich lege mich hin. Ich bin einfach todesglücklich. Schlafe ein und mir geht's gut. Und das ist crazy. Und das hatte ich so in dem Ausmaß davor noch nie.
Krass.
Geil, dass wir es im Podcast haben. Da muss ich nicht mal 100 Mal erzählen, weil das war nicht immer die ganze Zeit. Das hätte ich mich die ganze Zeit gefragt, wie ist es dazu gekommen? Und das ist jetzt die ganze Story.
Finde es total schön. Es ist eine typische, ja. Viele Menschen, die zu Gott finden, haben solche Geschichten, wo, ob sie erstrahlt werden, ob die Emotionen rausgelassen wird. Und ich finde es total schön, dass es das gibt, dass es ein Jahrchen gibt, der das erlebt und ja irgendwie auch die Eier hat, das mal so zu sagen. Weil ich glaube, dieses, oh, die sind alle gestört, das haben so viele. Aber im Endeffekt, wenn es dir damit doch gut geht, also ne, es geht ja ganz vielen damit auch gut. Ne?
Das Krasseste ist halt jetzt natürlich, also in dem Moment, als es passiert ist und ich mir dachte, ich wollte ja nach diesem Tag sofort Gott in der Welt, ich hätte am liebsten mein Handy in die Hand genommen, es war aber irgendwann im Januar noch, so 4 Monaten, da war ich eh offline, da durfte ich auch nichts machen und so und da war ich so, Mann, ich will das der ganzen Welt erzählen. Und dann dachte ich mir, scheiße, wenn ich das ja irgendeinem Menschen erzähle, die werden jetzt denken, okay, jetzt ist er komplett durch. Also jetzt spinnt er komplett. Und das ist natürlich auch das Feedback von einigen Leuten. Also ein paar Leute sagen natürlich, okay, krass, genau du, also ich bin ja auch kein Heiliger dadurch. Ich bin immer noch ein Mensch, der Nein. Scheiße, also dem auch noch Fehler passieren, der Scheiße baut oder sonstiges so. ich bin nicht heilig oder sonstiges, aber auf jeden Fall habe ich da was für mich gefunden. Aber nichtsdestotrotz sagen natürlich auch viele, okay, jetzt dreht er komplett am Rad. Weil es ja oft...
Ja, viele schreiben ja jetzt Yasin Sekte und so.
Ja, genau.
Das ist jetzt das neue Ding.
Gelesen.
Was? Das habe ich ja nicht gelesen. Dass du in der Sekte bist oder dass du eine Sekte aufmachst?
Schon bald aber wird er zum Sektenführer.
Bist du denn in der, ist das denn die Freikirche? Die hat doch diesen Ruf, oder? Weil das so eine junge, hippe, ich muss aber dazu was sagen. Ich sehe das nicht so, ich wusste das lange nicht, hatte aber jemanden im Casting, Grüße gehen raus, er weiß, wer es ist. Und der hatte nämlich auch so eine Begegnung mit Gott, war bei uns in der Sendung und der ist auch in der Freikirche und alle so, ey Nasti, das ist hier voll die Sekte. Ich so, ja, okay, warte, ich rufe ihn an. Ich so, hey, sag mal, bist du in der Sekte? Weil ich gehe da total frei mit um, mir ist scheißegal, jeder kann glauben an das, was er will, solange es in seinem Inneren ihn erhält und glücklich macht und du ein schönes Leben leben kannst, dann glaub doch bitte dran, das ist doch völlig egal, ob das Allah, Jesus, Gott, scheißegal, wirklich. Und wenn es die Sonne ist, ich kenne Leute, die die Sonne anbeten. Der hat mir gesagt, nein, es ist keine Sekte, es sei nur eine Kirche, die ein bisschen anders funktioniert als so diese standardisierte graue Kirche, sondern es ist mit Spaß, es ist ein bisschen mit Party. Und dann sage ich, ja, aber dann haben die gesagt, da muss man immer ordentlich spenden. Und dann sagt er mir so, ja, Nasti, bei mir gibt es eh nichts zu holen, deswegen weiß ich nicht, die haben mich auch genommen ohne Geld.
Ja, ist absolut frei, natürlich, so eine Freikirche beruht ja dann auf Spenden oder so. Aber da wird niemand gezwungen, irgendwas zu zahlen oder sonstiges so. Und da, wo ich bin, ist Hillsong, nennt man das. Das ist, glaube ich, die größte evangelische Freikirche. Und natürlich gibt es, wie auch in jedem anderen Feld, überall auf der Welt, gibt es dann irgendwelche Leute, die da auch irgendeine Scheiße bauen. Da ist, glaube ich, zum Pastor gewesen in Australien, der zum Beispiel seiner Frau fremdgegangen ist. Und dann wird das natürlich so gespreadet, ja, guck mal hin, das ist so und so und so. Aber was können die Leute hier dafür, was jemand auf einem anderen Kontinent macht? Aber dadurch, dass es in der gleichen Gemeinde ist, wird dann natürlich immer, werden immer alle über einen Kamm geschert. Ja, deshalb, Sekte ist es nicht, ne. Es ist einfach christlicher, evangelischer Glaube, der aber cooler verpackt wird, ohne, also da wird halt viel, natürlich geht es viel um die Bibel und so, aber es wird halt so kommuniziert von einem Pastor, dass es halt jugendlich gerecht ist, dass auch jeder damit mitkommt und das checkt und auch in seinem Leben umsetzen kann zum Beispiel.
Und jetzt sind ja auch viele aktuelle Themen, also es wird ja nicht nur die Bibel vorgelesen, sondern der Alltag wird durchgegangen von dem Einzelnen. Also ich
zum Beispiel dieser Tag, wo ich war, zu der Predigt, da ging es um Thema Depressionen. Da haben die das auch so erzählt, wie man dagegen gut ankommt. Ich meine, es verändert mich und ich habe was für mich gefunden. Ich bin jetzt 33. Seit 10 Jahren habe ich zum Beispiel so am Struggle mit Alkohol und habe das nie in den Griff bekommen oder was ich, Drogen, was weiß ich, alles Mögliche. Und ich habe das nie länger hinbekommen als ein paar Wochen mal. So. Und seitdem ich da diesen Weg gefunden habe, war ich jetzt 4 Monate, es läuft. Ich hatte auch mal einen Rückschlag, wo ich gesagt habe, fuck man, da dachte ich mir nach 3,5 Monaten, Mitte Dezember bis vor 3 Wochen oder so, war alles, kein Tropfen Alkohol, 5-mal die Woche Sport und so. Und dann dachte ich mir einmal so, ey komm, ich glaube, jetzt habe ich einen Dreh raus, jetzt kann ich schon mal feiern gehen. Bin aber genauso abgestürzt wie früher und da habe ich dann aber ganz schnell gemerkt, nee, ich krieg's nicht gebacken. Ich bleibe wieder auf dem Weg, den ich jetzt habe und dann habe ich jetzt wieder gestrichen. Aber ich glaube, so Rückschläge gehören auch dazu einfach.
Es hieß doch, ja, Yasin macht uns alle was vor, der ist ja jetzt gläubig und bla, aber ist am Party machen. Da gab es doch ganz viele Videos.
Ja.
Oder? Was ist das?
Das ist halt auch so krass, ne? Ihr müsst euch vorstellen, das habe ich ja auch bei Lava erzählt, mich fuckt das halt, was heißt mich fuckt das ab? Ich bin in der Öffentlichkeit, natürlich muss ich damit leben, aber bei mir wird halt doppelt, dreifach, zehnfach so krass hingeschaut. Wenn ich sage, ey, ich gehe jetzt den Glaubensweg und so, dann warten. Es ist wie, als würden die Leute darauf warten, hoffentlich macht er gleich einen Fehler, dann können wir wieder uns draufstürzen. Und genau das war der Fall. 3,5 Monate, alles okay, alles geil. Da redet natürlich keiner drüber und sagt, ey, cool, bei dem hat sich viel geändert, der macht was. Und ich habe auch gesagt, nimm mal 3,5 Monate, sagen wir mal so knapp 100 Tage, die interessieren keinen, weil es ist ja langweilig, wenn alles bei ihm passt. Also nicht das mit ihm lobt. Und dann gibt es einen Tag, den ich verscheiße und im Club bin und trinke und exe. Ein Tag von 100 Tagen und der wird dann ganz groß beigetreten. Und da gehen dann alle drauf und sagen, guck, er hat es verkackt, er hat uns allen was vorgespielt. Und wo ich mir immer denke, so, boah, was ist los mit den Menschen, dass man immer so judgy sein muss. So, ey, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch nur Mensch und ja, ich bin auch nicht dadurch, dass ich zum Glauben gefunden habe, heißt es nicht, dass ich heilig bin und fehlerfrei mein ganzes Leben jetzt, bis ich sterbe bin. ich werde bestimmt noch Fehler in meinem Leben machen, ich werde bestimmt auch nochmal abstürzen und so. Aber es ist halt so krass, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und vor allem ich, dass die Leute dann sich denken, wir warten nur, bis er einen Fehler macht. Wir warten nur drauf. Und das ist aber auch ein sehr unangenehmes Gefühl und das ist das, was ich an der Öffentlichkeit überhaupt nicht mag, dass jetzt, wenn man einen anderen Weg einschlägt, sagen die Leute, ja, ja, also alle sind skeptisch, ne? Sagen, ja, mal gucken, wie lange, ist das jetzt nur eine Masche, wir warten nur, bis was passiert. Wenn dann was passiert, dann bist du der große Lügner, dann bist du der Heuchler. Aber die Leute müssen verstehen, dass ich ja immer noch ein Mensch bin. Ich bin immer noch ein Mensch, der nicht perfekt ist, der auch Fehler macht, aber wenn ich mal 4 Monate alles cool mache und dann einen Fehler mache, wird nur auf den Fehler geguckt und keiner sagt, ey krass, dass du aber 100 Tage davor mal wirklich alles hinbekommen hast. Nee, das sagt natürlich keiner. Aber das ist leider die Gesellschaft so geworden, glaube ich. Und vor allem bei so Menschen wie mir oder, keine Ahnung, Leute, die sehr polarisieren und dann auch nicht immer positiv polarisiert haben, bei denen wird einfach doppelt und dreifach geguckt und dann wird es halt zerrissen. Aber es ist, wie es ist.
Wie sehr fehlt dir Feiern? Also fehlt dir das Feiern? Sehnt es dich nach Feiern? Also ich meine, das ist ja schon ein anderes Gefühl, wie wenn man zu Hause, man macht Sport, man ist diszipliniert. Ja, es tut dem Körper gut und du fühlst dich fit. Aber so ein bisschen dieses aus den Fugen wieder platzen, wie sehr fehlt einem das?
Ja, ich hatte, wie gesagt, 3,5 Monate, wo ich gar nichts gemacht habe. Und dann war ich so, jetzt könnte ich doch mal wieder. Ich dachte mir, jetzt kannst du dich doch mal wieder belohnen. Jetzt kannst du doch mal wieder was machen und so. Aber im Endeffekt habe ich mich gar nicht dafür belohnt, sondern eigentlich eher bestraft. Weil ich dachte eigentlich, okay, geil, jetzt habe ich es im Griff. Und dann bin ich feiern gegangen und ich habe auch wirklich übertrieben. Ich habe Vollgas getrunken, richtig krass und so weiter und so fort. Und dann im Endeffekt, danach ging es mir scheiße. Ich habe wieder einen Haufen Geld ausgegeben. Es war so, und ich bin aufgestanden und dachte mir, ey, es war zwar lustig, aber war es jetzt geil? Was jetzt eine Belohnung? Was das wert, dass ich mich jetzt so fühle? Was das wert, dass jetzt wieder die ganze mediale Welt über mich herzieht? Nein, null, überhaupt nicht. Und das muss man sich immer so vor Augen halten. Aber klar habe ich auch Momente, zum Beispiel letzte Woche oder so. Das war jetzt vor 3 Wochen. Und seitdem habe ich auch gesagt, boah, bis zu meinem Geburtstag oder so werde ich auf jeden Fall auch nichts mehr trinken. Vielleicht an meinem Geburtstag, dann wird es halt passieren, mein Gott, ist mein Geburtstag. Vielleicht auch nicht, ich darf mir, glaube ich, nicht so einen Druck machen. Aber natürlich habe ich auch Abende. Ich bin halt sehr viel jetzt zum Beispiel abends allein daheim oder so. Oder wenn ich was mit Freunden mache, bin ich halt so um 11 zu Hause, Wochenends. Und dann siehst du alle feiern, alle laden dich ein. Und dann denkst du schon so, irgendwie juckt's. Aber es ist immer so ein gewisses Zeitfenster. Ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt. Dann juckt dann so ein bisschen, so von 23 Uhr bis 1 Uhr nachts oder so. Dann gehst du pennen und am nächsten Tag stehe ich auf und denke mir so, geil, Gott sei Dank war ich nicht. Mir geht's so gut, ich gehe zum Sport, keine Probleme, keine Scheiße gebaut, kein Filmriss. Alles in bester Ordnung. Es sind immer so kleine Zeitfenster, wo es dann so ein bisschen juckt. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr happy, weil ich bin tatsächlich körperlich so fit wie noch nie. Ich glaube, ich habe 15 Kilo Muskeln aufgebaut im Gegensatz zum letzten Jahr. Meine Mom ist glücklich und auch so, man führt bessere Beziehungen, Freundschaften, ehrliche Beziehungen. So. Ich glaube, wenn du feiern bist, in so einer Feierbubble, dann bist du halt aber auch immer nur mit oberflächlichen Leuten, ne? Du hast diese typischen betrunkenen Gespräche, ist alles sehr oberflächlich und so ein sober Lifestyle. Da trennt sich viel. Also ich glaube, jeder, der trinkt und mal so 5 Wochen nichts trinkt, der wird sehen, wie sich sein Leben verändert. Also es gibt keinen Menschen, glaube ich, der sagen kann, ey, ich habe jetzt mal 2 Monate nichts getrunken und es hat sich gar nichts verändert. Ich finde, es verändert sich immer was. Sei es Freundschaften, Beziehungen, Körper, Kopf, Familienumstände. Also es hat immer positive Effekte.
Was sind die positiven Effekte bei dir? Also menschlich, hast du neue Freunde dazugelernt? Hast du andere Freunden bye-bye gesagt?
Ich hab ganz, ganz vielen Leuten bye-bye gesagt. Ganz, ganz, ganz vielen Leuten, aber auch schon im Dezember ganz vielen Leuten. Ich glaube, alles, was im letzten halben Jahr passiert ist, war irgendwie das Schlimmste, was mir jemals im Leben passiert ist, aber zeitgleich auch das größte Blessing. Und auch mit dem Feiern kann. Und ich habe so enorm rapide in meinem Umfeld aussortiert oder wurde aussortiert. Also es war ein gegenseitiges Aussortieren, glaube ich. Und die wichtigsten und die besten sind wie bei so einem Dieb, wo dann alles abfällt und dann wirklich das Beste ist geblieben jetzt. Und vor allem auch meine Mom, ne? Also die sieht ja auch, wie es mir geht und alles läuft. Und die war ja immer sehr groß in Sorge um meine Freundschaften. Ich bin wieder mit sehr vielen Leuten, die nichts mit TV zu tun haben, die aus meinem normalen Umfeld sind, vom Basketball und sowas, mit denen. Und da fühlt man sich einfach so frei und so wie man ist. Weil wenn man in dieser Reality-Bubble ist, dann bist du in der Show und oft wird einfach so eine Show aus dem ganzen Leben gemacht. Dann ist irgendwie, lebst du irgendwie noch in so einer Show und ich bin jetzt wieder einfach im Leben angekommen und das ist das Geilste, was es gibt. Unbezahlbar.
Und jetzt im Nachhinein, also ich meine, The 50 wurde ja relativ spät ausgestrahlt, dafür, dass es schon wie ein halbes Jahr, sogar über ein halbes Jahr her ist.
Ja.
Wie fühlt sich das jetzt wieder an? Jetzt wirst du ja wie wieder mit reingerissen, wieder zurück in unsere Reality-Bubble. Was, wie? Ja.
Aber das ist was viele Menschen auch nicht checken, oder? Dass es schon so lange her ist. Ich denke mir das so oft, wenn ich Kommentare lese, ich liebe Kommentare lesen, dass da viele schreiben, ja, Yasin hat doch gesagt, er ändert sich, er trinkt doch jetzt nicht mehr und jetzt wieder bei The 50, er lügt doch voll. Und ich denke mir so, hä, weißt du, dass das schon abgedreht wurde? So, what the fuck?
Ihr müsst euch vorstellen, The 50 wurde ja ausgestrahlt, bevor ich diesen übelsten Absturz hatte. Also quasi mittendrin, es war mittendrin in meiner Prime des Alkoholtrinkens, des Frauendings, es war so in der Prime.
Sieht man.
August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. 8 Monate später. Vor 4 Monaten habe ich diesen Change hingelegt. Und jetzt wird das wieder ausgestrahlt. Es war, also erstens, es war ein riesen Hin und Her mit Amazon, strahlen sie jetzt aus oder nicht? Und dann haben sie natürlich entschlossen, auszustrahlen. Und dann habe ich die ersten Kommentare gelesen. Wie kann man ihm eine Bühne geben? Wie kann man ihn ausstrahlen? Wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Und ich dachte mir so, oh weia, da werden mich die Leute wieder betrunken sehen. Sie werden sehen, dass ich im Knutschen bin. Und es passt ja überhaupt nicht zu dem, was ich jetzt momentan verkörper. Da war mir schon bewusst, das wird wieder krachen. Und was passiert? Die Leute sagen, er hat sich nicht geändert. Da seht ihr, er ist der Gleiche und. Im Endeffekt habe ich nämlich 3, 4 so Fragerunden bei Instagram gemacht und gesagt, Leute, versteht doch, es war vor 8 Monaten, es ist nicht dem jetzigen entsprechend. Und ja, hat ein bisschen genervt, aber nichtsdestotrotz war es wieder cool, mich selber zu sehen. Ich fand die Staffel auch an sich, ich glaube, ich habe jetzt nichts Böses verbrochen. Ich fand es ganz witzig. Und zeitgleich bin ich ja vor 8 Wochen wieder bei Lava rein. Und da kann man den aktuellen Yasin sehen. Was passiert in meinem Leben? Und das war ganz cool, dass es halt so zeitgleich ist, weil jetzt sieht man auf Amazon Prime aber der 50 und zeitgleich kann man bei RTL Plus Lava sehen und da sieht man halt, okay, was hat er die letzten 3 Monate gemacht? Wie geht's ihm? Was passiert? Was macht der Daily? Und da sieht man, wie mein Leben jetzt ist.
Dazu gibt's News, wolltest du uns vorhin sagen?
Ja, das ist schon wieder vorbei mit Lava.
Oh, warum? Was passiert?
Der Mietvertrag aus der Villa wurde nicht verlängert.
Nein!
Ja.
Und jetzt?
Jetzt ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob Standby ist oder aus ist, aber wir sind vorerst raus.
Also alle?
Wie es weiter? Also Tim ist da in München geblieben. Tim ist in München geblieben, der ist zum Buja gezogen, der ist ein Kumpel von mir aus dem Basketball, der auch im Haus dann gewohnt hat. Habt ihr Lava geguckt?
Ab und zu mal ein klitzekleines bisschen.
Doch, müsst ihr gucken, ist lustig. Und der Buja, der Tim ist zu ihm gezogen, die Julia ist erstmal weg, ich bin wieder in meine Wohnung gezogen. Jetzt ist so, wir wissen es alle nicht, steht in den Sternen, geht es irgendwann weiter, wird ein neues Haus gesucht, wie geht es weiter? Wir wissen es selber nicht, aber wir sind vor 2 Wochen alle ausgezogen. Jetzt zum Ende hat es halt richtig Spaß gemacht, weil wir so eine richtig geile Konstellation waren einfach. Tim und ich sind ja wirklich so, und dann Buje, der eine aus meiner Mannschaft noch, wir haben so ein Gespann mit Julia noch, also jetzt zum Ende war es so halt harmonisch, hat Bock gemacht, war geil. Kein Beef, alle verstehen sich. Und dann war es so, und wir sind so gerade so in so einem Drive gekommen und auf einmal so, ja, wurde doch nicht verlängert. Und wir so, hä? Wie?
Ach, scheiße.
Ja, wir haben viel gepokert irgendwie, in der Hoffnung, dass doch, aber vielleicht waren wir zu laut für die Nachbarn, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er nicht verlängert. Also,
sind wir das mal ehrlich, bestimmt. Fernsehleute sind ja nicht immer gerne in Mietobjekten gesehen, eigentlich.
Nee. Und dann vor allem ich noch vorne mit dabei.
Ja, du hast dich ja jetzt geändert. Du musst jetzt einfach direkt mit der Bibel und so einem, wie nennt man die? Oh, mein Opa wüsste das. Rosenkranz. Kannst direkt mit dem Rosenkranz, dann betest du einfach den Rosenkranz von oben nach unten die ganze Zeit. Dann sagst du, ich hab abgeschworen.
Ich bin raus, hört auf damit.
Oh mein Gott.
Jetzt ist rum, jetzt bin ich wieder bei mir zu Hause, aber es ist geil, ich bin auch cool zu Hause. Ist geil.
Was hast du in der Zukunft vor? Sehen wir dich wieder? Also du meintest ja Dating, bist du erstmal raus?
Ja, Dating bin ich raus, weil ich mir, oder was sagt ihr? Ich finde halt einfach so, Ich bin jetzt 33, ne? Ich werde dieses Jahr 34. Ich mache TV jetzt seit 5 Jahren. Ich war bei Ex on the Beach, ich war bei Temptation Island, ich war bei, eigentlich war ich gar nicht in so vielen Dating-Shows. Eigentlich nur Ex on the Beach, oder?
Love Island?
Ja, oh, Love Island, ja, Love Island war für mich eher mehr.
Du machst halt fast jede Sendung ein bisschen, klitzekleines Bitzli zur TV, zur Dating-Show.
Und ich denke mir halt so, ey, ich habe es jetzt 4 Jahre, glaube ich, auch mal über den TV-Weg probiert. Wenn es nicht ist im TV, dann ist er nicht im TV, deswegen scheiß auf Dating. Und ja. Aber sonst Formate? Das war's jetzt noch nicht, nee.
Also wir werden dich auf jeden Fall wiedersehen.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
Worauf hast du Bock? Challenge.
Worauf ich Bock habe?
Ja.
Also mein Traumformat wäre immer noch Sommerhaus der Stars. Ich finde, das ist ja das Einzige.
Ja, dann musst du aber daten, Yasin.
Ja, ich weiß.
Ohne geht nicht.
Ich weiß. Aber boah, das ist eher so eine X-Rechnung einfach. Ich weiß nicht. Aber ich finde, Sommerhaus ist ein geiles Format.
Was denn mit Forsthaus Rampensau? Ist doch im Grunde dasselbe, nur ohne ein Love-Couple zu haben. Oder Couple-Challenge.
Forsthaus Rampensau?
Ja, das ist lustig.
So ein, ja, mir gefällt das mega eigentlich. Gut. Ja, total. Und kann du hast von der einen Seite Pärchen, du hast von der anderen Seite Freunde, die als Konstellation reinkommen. Du hast aber auch Überraschungspärchen, die miteinander reinkommen, wie Cosimo und Emmy. Mein absolutes love. Highlight der ganzen Staffel. Love. Love, love, love. Ja, also hallo, Emmy und Cosimo als Überraschungskappel. Die kommen ins Auto und so beide so, und Cosimo macht dann wieder seine Ding-Ding, Wadada-Ding-Ding-Ding-Show. Und sie, ich meine, den kannst du, ich glaube, da ist dieses zwischen Hass und Liebe, die Grenze ist so nah, weil du willst ihn würgen, weil er dich manchmal so nervt. Und die sich auch wirklich in die Haare kriegen und so richtig abbiefen. Und von der anderen Seite vertragen die zwei sich dann immer wieder. Und ich finde es irgendwie herzig. Ich habe dir so gerne bei zugeguckt, ich hatte großen Spaß. Ja.
Muss ich mir angucken. Ich schaue ja, wie gesagt, cool. Trash. Das Einzige, was ich gucke, ist immer Sommerhaus. Aber wenn ihr mir sagt, ich sollte das angucken.
Guck dir das ja an, das ist witzig.
Dann, ja. Ich werde dich auch bei Beauty and the Nerd sehen.
Ja.
Boah, das wäre lustig.
Mein absolutes Lieblingsformat.
Lieblingsformat, absolut.
Boah, das wäre so witzig, glaube ich.
Das wäre so geil.
Du bist empathisch und ich glaube, das ist das, was am meisten zählt.
Ja gut, Yasin darf einfach nicht buchstabieren. Sonst wäre es nichts.
Ja. Ja, das ist nicht so schlimm.
Stopp mal, zu meinen.
Sorry.
Entschuldigung. Ich musste laufen und das Denken bei der Jelis übergeben. Ich kann ja nicht laufen und denken. Es war.
Wie hat sich eigentlich Yilis durch alle Prüfungen geschlagen? Können wir mal bitte drüber reden? Also ich verstehe das nicht. How did this happen? Wie hat sie es geschafft, am Ende da zu stehen?
Sie hat doch gar nicht viel gewonnen. Sie hat 4-mal verloren oder so. Sie wird halt,
ja, eben, deswegen ja.
Weil Yilis halt so lieb ist und süß und keinem was Böses will eigentlich. Und die Frauenmehrheit hat gesagt, wir tragen die Frauen ins Finale. Und da, du kannst ja bei The 50 von Anfang bis zum Finale jedes Spiel verlieren und trotzdem im Finale stehen, weißt du?
Eben. Sie ist eine von denen für mich, die es also anscheinend menschlich sehr viel mitbringt, dass die Leute sie weiterwählen. Das muss man in unserer Bubble-Nummer sagen. Oder sie wurde immer gewählt, weil sie wussten, dass sie am Ende nicht gewinnt, dass sie kein starker Gegner ist.
Das kann auch sein, ja. Ich habe ja auch in der ersten Staffel habe ich auch 4-mal verloren. Bin ich 4-mal rausgelogen, 4-mal zurückgekommen.
Siehst du? Sympathie ist, glaube ich, da eine große Sache. Oder eben die richtige Allianz. Oder schlecht genug sein, dass sich keiner ernst nimmt. Oh ja, die können wir schon mal reinlassen.
Aber es werden auch immer Entertainment-Faktoren reingenommen, weil man auch sagt, ja, man nimmt Leute mit rein, damit es nicht langweilig wird.
Ja, wird das so unter euch auch so besprochen, dass ihr geil, dass ihr auch so ein bisschen Leute haben wollt, die Gas geben?
Ich bin dumm. Teilweise habe ich auch meine Stimmen Rafa und Cecilia gegeben, wo ich sage, ey, im Nachgang, als ich gesehen habe, dass die mich niemals gewählt hätten, warum habe ich die denn überhaupt die Stimme gegeben? Dann hätte ich lieber eine Stimme verbrannt. Also ich habe immer da Stimmen mitgegeben. Meine Taktik war mal so, mit der Menge mitgehen, da Stimmen mitgeben, dass die dann sehen, okay, der zieht mit uns am Strang, dass die mich auch zurückwählen. Aber im Endeffekt haben eh alle auf mich geschissen. Also hätte ich auch einfach Stimmen verbrennen können, statt Leute zu wählen, die mich niemals gewählt hätten. Aber weiß ich fürs nächste Mal, man lernt nie aus.
Wer war dein menschlicher größter Gewinn bei The 50?
Alex Petrovic.
Wirklich?
Glaubt man nicht, gell?
Nein.
Doch, das hast du auf Insta schon mal gepostet, nicht?
Ja, ja, man sieht es man sieht's bei The 50 halt nicht so krass, aber ich war mit ihm wirklich so. Wir haben uns da wirklich lieben gelernt. Also richtig, richtig, richtig gut verstanden auch. Sehr, sehr tiefsinnige Gespräche gehabt und alles. Und von ihm am meisten, also wir kannten uns gar nicht bis dahin und dort kennengelernt und jeden Abend immer stundenlang miteinander gequatscht und geplant. Das sieht man halt alles nicht im TV, aber mit ihm so krass. Und sonst halt, ja, klar, Laura auch, war super. Und den Rest kannte ich ja alle.
Wer hat dich am meisten enttäuscht?
Meistens enttäuscht? Als ich jetzt im Nachgang gesehen habe von Rafa, weil eigentlich dachte ich immer, dass ich mit der ganz normal cool so bin. Ich dachte niemals, dass sie irgendwie so ein Problem mit mir hat. Weil ich fand sie eigentlich immer cool. Und ich habe mich immer mit dir verstanden, aber als die Ausschau.
Denkst du, sie hat ein Problem? Denkst du, das ist wirklich persönlich?
Weiß ich nicht, aber als ich die Ausstellung gesehen habe, dachte ich mir, ey, sie verliert echt kein gutes Wort über mich, obwohl ich ihr nichts getan habe.
Yasin, was sagst du eigentlich zu den Gerüchten, dass du Crow bist?
Ich bin ein bisschen mit drauf eingestiegen dann auch.
Was?
Ich fand's lustig. Ich kenne ja so ein paar aus deiner Gang, so Bad Chief, der Shivan. Ist ja auch aus München, Wilson und Shivan, die kenne ich. Dann gibt's noch die Tour-DJ Playbird. Alles Jungs, die man so, also man kennt, ich kenne ganz cool so ein bisschen. Und hab's auch ein paar Leuten geschickt, war so, was zum Teufel ist das denn jetzt? Vor allem, es war ja so dead serious gemeint, so, okay, das ist er. Also, das ist ja. Er einfach. Ja. Er ist es einfach. Ich habe auch, seine Masken zu Hause und so und ich war so, ha, das ist witzig. Lustig. Bin da kurzzeitig drauf eingestiegen, hab dann auch so, eins auf angeteasert, aber ich bin es tatsächlich nicht. Und er ist sehr cool. Er ist wieder für so gute Laune cool. Ich denke mir so, gibt schlimmere Gerüchte, auf jeden Fall.
Ich finde es so geil.
Mit dem kann ich leben.
Das ist mal was Positives.
Ja, ja, danke. Danke, Carlo. Danke dafür.
Bestimmt. Möchtest du noch was bilden zu The 50? Was loswerden?
Lieber Paco ist für mich halt gegessen einfach. Ne? So, da wünschen sich, also ganz viele wünschen sich so, erzähl mal und was war da und vergangen und bla bla bla. Im Nachgang muss ich sagen, nervt mich selber, dass ich da dann doch gedroppt habe. Ich hätte es mir lieber alles erspart und so, aber in diesem Leben wären wir wahrscheinlich keine Freunde mehr, aber für mich ist das Kapitel abgeschlossen. Das war, eigentlich war es vor 2 Jahren schon abgeschlossen, durch die 50 dumm wieder hochgekommen, aber jetzt reicht es endgültig. Er hat ja auch noch mein Statement dazu abgegeben, dass man so fertig. Also ich bin jetzt in 2025, alles, was da war, würde ich gerne da lassen. Alles, was damit zu tun hat, würde ich gerne in der Vergangenheit lassen. So braucht in meinem jetzigen Leben nichts mehr. Hat da keinen Platz mehr und deswegen gibt es da auch keine Statements dazu oder noch was oder keine Ahnung. Thema durch.
Wo geht's hin? Was sind so deine Ziele? Was wünschst du dir fürs Jahr? Das Jahr ist neu jung.
Was wünsche ich mir fürs Jahr? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mein Leben alle 6 Monate immer nochmal dreht und nochmal was passiert und irgendwas passiert, womit ich nicht rechnen kann. Ich nehme es, wie es kommt. Da kommt das Thema Gottvertrauen ins Spiel. Wird schon passen, irgendwas wird passieren. Also ich glaube, wird nicht... es war jetzt auch ein krasses Jahr. Es hat angefangen mit The 50, dann mit Lava wieder rein. Es passiert ja sehr viel. Bin aber auch mal froh, wenn mal ein paar Wochen nichts ist, weil ich momentan auch sehr viel Ruhe genieße und Sport. Das ist ganz geil. Aber ja, kommt bestimmt noch was dieses Jahr.
Was muss denn jetzt eine Frau mitbringen?
Also Nonplusultra wäre natürlich, nur 10%. Das Nonplusultra wäre tatsächlich, wenn sie gläubig ist, ne? Das wäre krass. Wenn du den gemeinsamen Nenner hast, boah, das ist...
Aber was beinhaltet das für dich, dass sie auch die Bibel liest und dass sie auch zum Beispiel ein Mitglied der Freikirche oder generell der Kirche ist oder dass sie generell an Gott glaubt? Also, dass man ein gläubiges, in Anführungszeichen, Leben führt.
Also den christlichen Glauben hat, wäre krass. Sehr krass. Ich weiß nicht, wie, also ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich bin ja seit Dezember alles andere aus, außer auf Frauen. Also nicht auf Männer oder sowas, sondern einfach Frauen, Sex und sowas, ist alles so, wo ich sage, da muss jetzt schon was ganz Krasses passieren, dass mich jetzt eine Frau vom Hocker haut und dass ich sage, wow, da gehe ich was ein. Also ich bin Sonst war ich immer so, ich brauche Flirten, ich brauche so ein bisschen hier dieses Bestätigen und Liebe und momentan bin ich so, I don't need it.
Krass.
Ist aber auch mal geil.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist auch für dich privat einfach auch mal eine schöne Veränderung, mal für sich selbst da zu sein und nicht immer für alle anderen, für die Medien, für Girls, die dich heiß finden oder ihre eigenen Agenda haben, sondern dass du einfach dich auf dich selber konzentrierst und das war's.
Wisst ihr, was das Krasseste ist? Die geilste Zeit in den letzten 5 Jahren hatte ich tatsächlich, als ich jetzt komplett offline war. Als ich nichts gepostet habe, nichts gemacht habe. Mir geht's, also ich habe zwar die schlimmste Scheiße meines Lebens durchgemacht quasi, aber hatte zeitgleich die schönste Zeit meines Lebens. Weil ich musste, ich habe nichts auf Social Media geteilt, ich war nur für mich, ich habe nur für mich gelebt. Keiner konnte auf mich judgen, keiner konnte Finger zeigen. Ich war kaum auf Instagram, ich war nur mit meinen Leuten, ich habe meine ganzen normalen Sachen gemacht. Es war irgendwie zeitgleich die belastendste Phase meines Lebens, aber die schönste zeitgleich. Also total verrückt. Könnte ich nicht comparen mit letztes Jahr durch die Welt fliegen, überall feiern, machen, tun. Das war dieser künstliche Spaß. Aber da war ich nicht zufrieden. Und diesmal war ich wirklich happy. Mir ging es gut. Ich weiß jetzt endlich, wie sich innere Ruhe anfühlt. Das kann man sich nicht kaufen. Da kannst du noch so viel Geld haben. Das habe ich letztes Jahr gemerkt, wenn ich viel Geld habe, war ich sehr unruhig und überall, aber nicht da, wo ich sein soll. Und dann jetzt, wo es so Shutdown war, war es so, ist doch mal geil, wenn nichts passiert. Muss nicht ewig sein, darf auch mal wieder was passieren, aber momentan ist geil, wie es ist.
Ja, schön, dass du zu dir findest. Das freut uns auch.
Das waren gute Abschlussworte, oder?
Ja?
Wunderschön.
Hast du toll gesagt.
Willst du auf Schalterdeutsch-Tee sagen?
Warte, schalt die über Trash-Tee, oder?
Schalt die über Trash-Tee.
Trash-Tee. Danke, ihr Lieben, hat Spaß gemacht. Danke an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, fast alle Fragen haben Sie jetzt geklärt. Und ganz viel Liebe.
Danke.
Wünschen wir auch allen Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit.
So, ne?
Bye. So.
Das kann ich nicht, diesen komischen.
Doch, nasty.
Nein, weil guck mal.
Zeig Finger so. Zeig Finger.
Also. Ja. Jetzt. Yay!
Ja. Ich bring's hier alle paar Wochen wieder bei.
Ich bleib beim 90er Jahre Herzchen. I love the 90s heart.
Ja.
Oh, oh! Perfekter Abschluss! Yay!
Love.